Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jahrelang verstellten Bauzäune die Sicht auf die neue Nationalgalerie in Berlin. Und über das Nachbargrundstück rollten im Februar die ersten Bagger, um Erde für das geplante Museum des 20. Jahrhunderts auszuheben. Es soll 2026 fertig sein. Aber wer weiß, was für Bauauflagen und damit Verzögerungen noch erzwungen werden. Denn für Kritiker des Neubaus ist der Entwurf ein bauphysikalischer Albtraum. Sehen wir. Der 29. April jedenfalls ist ein freudiger Tag für alle, die das Ende der Sanierung des quadratischen Stahlglas-Pavillons von Mies van der Rohe ersehnt haben. Näheres dazu von Christiane Habermals.
Zu stand in großen, weißen, vorwurfsvollen Lettern auf den Scheiben der neuen Nationalgalerie, als diese vor über 6 Jahren auf unbestimmte Zeit ihre Tore schließen musste. Eine letzte Kunstbotschaft an die frustrierte Berliner Öffentlichkeit. Doch die Architekturikone Baujahr 1968 war so in die Jahre gekommen, dass ein Museumsbetrieb ohne Gefahr für Leib und Seele der Besucher nicht mehr gewährleistet werden konnte. Der Skulpturengarten war schon seit Jahren nicht mehr begehbar, die großen Scheiben zum Teil gesprungen, das Interieur vergilbt und ranzig. Jetzt erstrahlt alles wieder in neuem alten Glanz. Am Donnerstagabend wird das Gebäude, ein Jahr später als geplant, feierlich an den Nutzer die staatlichen Museen zu Berlin übergeben. Pandemiebedingt rein digital. Eine Kulturbaustelle weniger. Hermann Parzinger, Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist hörbar froh darüber.
Es ist ein großartiger Tag, dass wir dieses wunderbare Museum, eines der bedeutendsten Museen der Moderne, wieder eröffnen können, dass die Besucher das wieder genießen können, dann als ein Ort der Begegnung mit Kunst. Natürlich hoffen wir, dass die Pandemie das bald zulassen wird, aber wir freuen uns auf die Eröffnung im August.
Die neue Nationalgalerie beherbergt nicht nur bedeutende Kunst, vor allem die umfangreichen Berliner Sammlungen der klassischen Moderne. Sie ist auch selber ein Kunstobjekt im öffentlichen Raum. Ein Tempel der Moderne, das einzige Bauwerk, das der weltberühmte Bauhaus-Veteran Mies van der Rohe nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland realisierte. Die minimalistische Bauweise der großen, lichten Glashalle mit dem scheinbar schwebenden Dach machte die Sanierung schwierig. Für den Einbau von moderner Klima- und Lichttechnik, heutiger Anforderungen an Barrierefreiheit, fehlte oft schlicht der Platz. Viel Haut und Knochen, wenig Fleisch, so drückt es Martin Reichert vom Architekturbüro David Chipperfield, das die behutsame Sanierung durchführte, aus. Dennoch sollte sich am Erscheinungsbild nach außen möglichst nichts verändern.
Das Leitbild war der Zustand von 1968 zum Zeitpunkt der Eröffnung, allerdings mit der Akzeptanz von Patina.
Die Instandsetzungsarbeiten durch das Büro Chipperfield glichen in großen Teilen eher einer Operation am offenen Herzen. Die Glasscheiben mussten in China neu gefertigt werden. Nur dort fand man eine Werkstatt, die diese großen Formate noch herstellen konnte. Das Haus wurde in 35.000 Einzelteile zerlegt, jedes einzelne nummeriert, kartiert, restauriert und an seinen alten Platz wieder eingesetzt.
Die Repositionierung war extrem anspruchsvoll. Also dieses Puzzle wieder zusammenzusetzen. Wir wussten zwar, wo alle Teile hingehören, aber man hat ja plötzlich eine höhere Perfektion der Maßhaltigkeit durch die Grundinstandsetzung. Vor allem im großen Ausstellungsgeschoss war das ein sehr komplizierter Zusammenbauprozess.
So viel Mies wie möglich erhalten, das war die Prämisse über allem. Manchen war es aber auch ein bisschen zu viel Mies und zu viel 60er-Jahre-Flair. Der Teppichboden etwa, musste der wieder rein? Und die Raufasertapete? Udo Kittelmann und sein Nachfolger Joachim Jäger auf dem Direktorenposten hätten das gerne verhindert. Vor einer Raufasertapete bekäme jedes Kunstwerk einen 60er-Jahre-Beigeschmack, klagten sie. Und eine moderne Skulptur auf Teppichboden? Heraus kam ein Kompromiss.
Wir hatten, nachdem wir den Teppich durchgesetzt haben, im Ergebnis einer extrem kontroversen Diskussion, hatten wir dann so ein bisschen ein schlechtes Gewissen und dachten, jetzt können wir nicht auch noch mit der Raufasertapete anfangen.
Erzählt Reichert. Zumindest in den Ausstellungsräumen sind die Wände nun glatt. Auch sonst wird vieles wieder erstehen von der über die Jahre verschlissenen und ins Depot gewanderten Original-Innenausstattung. Die Barcelona-Chairs etwa, die Sesselklassiker, die Mies van der Rohe 1929 für die Weltausstellung in Barcelona entworfen hatte. Oder das Automatencafé, letzter Schrei der 60er Jahre, aus dem sich die Besucher Mettbrötchen mit Gürkchen und Bockwürste aus Fächern mit Klappen entnehmen konnten.
Der Umgang mit dem Haus war in den 60er Jahren sehr viel lässiger. Da durfte auch Vernissagen hier innen geraucht werden. Alle standen mit den Weingläsern in der Ausstellung. Das ist heute nicht mehr denkbar. Ursprünglich war das, was wir heute als Café bezeichnen, hieß Erfrischungsraum. War in den Planungen von 67 noch eine Raucherlounge mit Barcelona-Chairs und Standaschenbechern.
Die Standaschenbecher werden nicht wieder aufgestellt werden, wenn die neue Nationalgalerie am 22. August ihre Pforten öffnet. Mit großen und kleinen Stahlmobiliers des amerikanischen Bildhauers Alexander Calder soll die große Glashalle spektakulär und skulptural wieder eingeweiht werden. Eine letzte kongeniale Idee von Ex-Direktor Udo Kittelmann. Man darf sich darauf freuen.
Mit dem morgigen Tag rückt auch die Wiedereröffnung gefühlt sehr nah. Ein paar Monate dauert es noch, aber wir sind ja geübt im Warten.